Wenn man dann zu Hause ist, legt so die Füße hoch und schaut sich das im Fernsehen an und sagt, man, guck mal, da war ich schon. Ja, guck mal, jetzt sind die da dran und so weiter. Also man weiß, man ist da gewesen, man konnte helfen. Das ist also schon unheimlich toll.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und heute geht's bei uns um Einsatzkräfte, die nicht nur hier, sondern auch über die Landkreisgrenzen hinaus im Einsatz sind, wenn's vielleicht richtig brennt oder landunter ist. Die Bereitschaften der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont. Da gibt's zwei von und entsprechend auch zwei Leiter. Für die Bereitschaft Ost ist das Frank Melde und für die Bereitschaft West Hartwig zur Mühlen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Beim Thema Feuerwehr, da denkt man als Laie ja vielleicht erstmal an die Feuerwehren der eigenen Stadt oder Gemeinde, an die Ortsfeuerwehren. Die Kreisbereitschaften, wer oder was ist das jetzt so organisatorisch eigentlich genau?
Dann fange ich mal an. Ich leite die Kreisbereitschaft West im Landkreis Hameln-Pyrmont. Und diese Kreisbereitschaft stellt sich bei uns aus mehreren Wehren aus dem westlichen Sektor des Landkreises zusammen. Wir haben also mehrere Feuerwehren, mehrere Orte, die verschiedene Aufgaben abdecken, die für uns also den Katastrophenfall abarbeiten würden.
Für den östlichen Bereich wird das dann ja wahrscheinlich entsprechend aussehen. Das heißt also, ihr seid grundsätzlich erstmal für größere Schadenslagen zuständig, egal ob nun hier im Landkreis oder darüber hinaus.
Ja, genau so ist es. Wir sind für den Katastrophenschutz zuständig. Das heißt, gerade auch überörtlich, wenn andere Landkreise hier Hilfe brauchen und mit ihren Kräften halt am Ende sind. So wie es jetzt letztes Jahr war, Weihnachten im Landkreis Hildesheim, hat man nachgefragt, wir brauchen Hilfe. Und wir wurden dann mit einer Kreisbereitschaft, das war unsere gewesen, die Ostbereitschaft, nach Sarstedt berufen worden und haben dann die Kräfte da unterstützt, die dann wirklich schon zwei Tage im Einsatz waren und dann keine Kräfte mehr hatten.
Aber eure Mitglieder, also die, die dann für euch im Einsatz sind, die kommen doch wieder aus den normalen Orts- und Gemeindefeuerwehren. Warum wurden diese Kreisbereitschaften denn überhaupt eingerichtet? Ich meine, normalerweise kann ich doch sagen, ich ziehe einfach meine Ortswehren zusammen.
Ja, das kam damals mal vor vielen Jahren, in den 70er Jahren, da gab es mal einen Heidebrand. Und der ist außer Kontrolle geraten und dadurch mussten mehrere Kräfte halt alarmiert werden. Und damals war es so, es wurde einfach dann Fahrzeuge hingeschickt und Feuerwehren, die dann unterstützt haben. Und dann hat man sich gesagt, im Land Niedersachsen oder auch in anderen Bundesländern, aber es war das Land Niedersachsen halt, wir werden hier spezielle Truppen machen, wir bilden jetzt Kreisbereitschaften. Und bei uns im Landkreis war es so gewesen, wir haben zwei Brandabschnitte und jeder Brandabschnitt hat dann hier eine Kreisfeuerbereitschaft aufgestellt.
Die Einsatzkräfte, die dann mit euch unterwegs sind, mit den Kreisbereitschaften, besteht da nicht die Gefahr, dass die hier vor Ort dann vielleicht fehlen, wenn hier irgendwas ist?
Ja, das Problem gibt es natürlich auch, aber da gibt es ein Gesetz für, das 50-Brandschutzgesetz. Da steht geschrieben, dass die Kommune bis zu 50% das abgeben kann, was sie haben. Weil, wie du es gerade sagst, die Kommunen kaufen ihre Fahrzeuge für ihre Belange in der Gemeinde. Und wenn die Hälfte fehlen würde, dann würden die natürlich auch fehlen in der Gemeinde. Aber es gibt halt die Möglichkeit durch diese Bereitschaften, dass man dann Hilfe schicken kann und dann darf man auch dementsprechend auch das bisschen reduzieren.
Und die Einsatzkräfte, die mit euch unterwegs sind, das ist also ein festgelegter Personalstamm, den ihr da quasi dann für euch habt. Wie groß sind eure Truppen dann, eure Kreisbereitschaften?
Also die Kreisbereitschaften sind bei uns aktive Feuerwehrmitglieder 140 plus die Führungsgruppe nochmal. Also wir kommen dann ungefähr auf 170 Kameraden, Kameradinnen und Kameraden, die dann mitfahren würden.
Für beide?
Jede Kreisbereitschaft einzeln.
Und ihr braucht aber natürlich auch eine Ausstattung. Die werdet ihr ja wahrscheinlich auch nicht extra vorhalten. Die kommt dann aus den Ortswehren oder woher nehmt ihr euer Material, eure Gerätschaften?
Die Ausstattungen kommen natürlich aus den Ortschaften. Natürlich haben wir auch eine feuerwehrtechnische Zentrale. Und da liegt natürlich noch mehr Material vor, wie zum Beispiel leere Sandsäcke und so weiter. Und da können wir tatsächlich immer wieder drauf zurückgreifen. Und auch genau mit den Fahrzeugen. Es sind also noch einige Fahrzeuge dort untergestellt, die auch von den Truppen, von den Bereitschaften bedient werden.
Also das alles letztendlich von hier vor Ort. Die Anforderungen, wenn ihr angefordert werdet, wer kann das so alles sein? Was habt ihr da schon erlebt? Ihr seid ja beide schon seit ein paar Jahren mit den Leitungsaufgaben jetzt betraut.
Ja, also anfordern kann uns ja jeder Stadt- und Gemeindemeister bei uns im Landkreis kann sagen, wenn Land unter ist, ich brauche Hilfe. Jeder andere Landkreis. Das läuft dann ja auch dann über den Kreisvermeister oder den Landkreis her, dass die halt sagen, wir benötigen Hilfe. Die sagen dann, ich brauche halt die und die Mannschaft und dann wird geguckt und dann wird man losgeschickt. oder wie es jetzt war in Hildesheim vor ein paar Monaten, dass man sagt, wir fahren mit Nachbarschiff Löschhilfe raus, dass man dann sagt, die umliegenden Landkreise fragen wir nach, wo kann noch eine Bereitschaft oder ein Zug kommen und unterstützen, und dann wird dann der Alarm gegeben, das ist meistens halt so über unseren Kreisermeister, der fragt dann bei uns nach, wie sieht das aus, wie schnell können wir, könnt ihr vorher Bescheid sagen, und so lief es auch, jawohl, die Leute waren da, waren auch hoch motiviert gewesen, obwohl es nur Weihnachten war. Wir sind ja am 25.12. abends vorher mit worden und am 26. morgens ganz früh über eine Nacht nach Sarsel gefahren. Und so läuft es auch ab und dann fahren dann halt die vier Züge. Wenn dann sowas kommt, wie Hartwig gerade schon sagte, wenn man sagt, der Westen wird alarmiert und da können nur drei Züge, hilft der Osten aus, ist im Osten, also uns fehlt ein Zug oder zwei, dann sagt man im Westen Bescheid, wie sieht es aus, dann stockt man natürlich auf. Also so ist es schon. Das ist keine Konkurrenzbereitschaft. Es sind alles hochmotivierte Kameradinnen und Kameraden. Und so, wie es benötigt wird, so fahren wir dann dementsprechend auch diesen Einsatz.
Und was ist da so Standard von Alarmierung bis Ausrücken? Wie viel Zeit habt ihr da?
Nur, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also normalerweise sagt man ja zwar, ja, Stundenzeit haben oder vielleicht einen Tag. Ich persönlich habe das zweimal erlebt. Einmal war es in Magdeburg gewesen, wo wir innerhalb von 2 Stunden raus mussten. Dann waren wir schon mal in Hildesheim gewesen. Da mussten wir nach 1,5 Stunden rausfahren. Wünschenswert ist es so, wie es war im Dezember. Der Kreisermeister ruft an, sagt deinen Zugführern Bescheid. Die sagen allen Bescheid, hör zu, für 3 bis 4 Tage fahren wir in Einsatz. Klärt alles mit Familie, mit einem Arbeitgeber. Dann gibt es eine Rückmeldung, wir sind einsatzbereit, mit Stärke so und so. Dann gibt es eine Rückmeldung zum Kreisermeister. Kreisbereitschaft ist einsatzbereit, kann losgehen. Und dann, wie so kleine, nach und nach, die Meldekette ist dann.
Jetzt habt ihr gerade schon immer von Zügen gesprochen. Wie sind diese Züge, wie sehen die denn aus? Was machen die? Haben die unterschiedliche Aufgaben oder was ist da angesagt für die?
Ja, genau. Also diese Züge, die unterteilen sich. Zum Beispiel ist es jetzt im Westen so, dass wir Fachzüge haben. Der erste Fachzug, der hat viel Wasser dabei. Das sind also Tanklöschfahrzeuge. Und die transportieren das Wasser, wo auch immer es gebraucht wird, an den Brandort. Oder wenn Schlamm da auf der Straße wäre, würden sie da auch die Straßen mit sauber machen. Aber mehr oder weniger ist das für die Brandbekämpfung da. Der zweite Fachzug bei uns, das ist die technische Hilfeleistung. Wenn also Bäume über der Straße liegen oder irgendetwas anderes, Autos in den Gräben liegen, dass man die wieder rausholen muss und so weiter. Aber auch Ölspuren wegzumachen. Der dritte und der vierte Fachzug, das ist die Wasserförderung. Die haben ganz viele Schläuche dabei. Und die legen Schläuche aus von zum Beispiel einem offenen Gewässer wie die Weser. Ja, und dann wird das dann also weiter transportiert. Das haben wir bei unserer gemeinsamen Übung gemacht. Von Latvade, das heißt also von der Weser über Latvade rüber, die Straße nach Latvade, direkt ins Munitionsdepot oder was war das, oder Tankdepot. Mhm. Da haben wir es hingelegt, das sind ungefähr 2 Kilometer gewesen, ein Doppel ausfertigter Leitung, und das bedeutet schon was. Und das ist richtige Arbeit für diese Kameraden.
Welche Strecken kann man da so überbrücken? Wie weit geht das?
Also wir müssen mindestens 2000 Meter schaffen. Und unsere Bahnbereitschaften schaffen ja locker knapp 4000.
Das ist eine Menge.
4 Kilometer. Und dann rollen die Schläuche immer wieder zusammen. Erstmal rollen sie aus und dann rollen sie wieder zusammen. Also dann weiß man ganz genau, was getan wurde.
Das sind also die Bereitschaften, unterschiedliche Zeit, die ihr habt, um auszurücken. Seid ihr denn dann quasi auch autark, wenn ihr ausrückt, wenn ihr zum Beispiel extern irgendwo angefordert werdet? Da geht es ja auch um Unterkunft, um Verpflegung. So Einsätze können ja auch schon mal ein bisschen länger dauern, oder? Ja. Wie lange seid ihr da teilweise unterwegs?
Also wir sind teilweise 48 Stunden unterwegs. Für 48 Stunden müssen wir unsere Truppen selbstständig verpflegen können. Wir haben ja eine gute, sehr gute Verpflegungsgruppe, die uns da unterstützt. Und wir kriegen einen Voralarm. Und dann können die schon reagieren, dann fahren die einkaufen. Und dann können die uns tatsächlich 48 Stunden verpflegen. Das ist, wie gesagt, gesetzlich festgesetzt. Und danach muss es dann diese Gemeinde oder was weiß ich, die müssen also dafür sorgen, dass wir dann weiter verpflegt werden. Das ist alles schon da gewesen. Und deswegen klappt das also bei uns sehr gut.
Wie ist das dann mit dem Übernachten? Alles in Zelten oder wie werdet ihr untergebracht?
Das kommt immer darauf an, wie der Landkreis, wo wir hinfahren, auch aufgestellt ist. Aber wir haben Möglichkeiten, in Schulen, in Turnhallen zu schlafen oder auch Zelte. In Meppen war es zum Beispiel so gewesen, da haben wir in den Unterkünften von der Bundeswehr geschlafen, da irgendwo im Keller, irgendwo rein konnten. Wir hatten dann ja, also bei uns war es so gewesen, ich hatte 2 Züge im Einsatz. 2 Züge hat dann im warmen Hochraum gewesen und die haben sich dann nach 12 Stunden abgelöst. Da lagen dann die Feldbetten, man brauchte einfach nur übernehmen, sich hinlegen. Man muss sich überlegen, man ist ja nicht wie zu Hause, wenn man dann 8-9 Stunden da liegt. Man pennt da vielleicht 4, 5 Stunden, dann ist man so auf die Beine wieder, macht das Fahrzeug fertig, quatscht mit dem einen, fragt bei uns nach oder am Zugführer, wie geht's weiter, was kommt auf uns zu, wie lange geht es noch, müssen wir uns schon mal Gedanken machen, wie eine Ablösung oder andere Sachen.
Und jetzt habt ihr schon Meppen mehrfach angesprochen, das war ja der große Moorbrand, wart ihr da beide mit dem Einsatz?
Ja.
Wie habt ihr den erlebt?
Ja, wenn ich so anfangen darf zu sprechen, also bei uns war es ganz witzig gewesen, wir waren Freitagabend zu einer Zweitagesübung im Landkreis Holzminden, da wollten wir hinfahren und bevor die Übung richtig losging um 18 Uhr, kam der Kreisheimmeister auf mich zu und hat gesagt, ihr könnt ja alles einpacken, feiern, wir fahren nach Meppen, weil da war es ja gerade akut gewesen. Ja, dann ging es erstmal los, Telefonkette, Bescheid sagen, erstmal den Familien, wir kommen erstmal nicht nach Hause, weil da war die Meldung gewesen, 4 bis 5 Tage fahren wir weg. Und den Arbeitgeber Bescheid sagen, das war Montag oder vielleicht, wenn ich Sonntag arbeiten muss, nicht zur Arbeit komme. Dann musst du abgeklärt werden, haben wir auch genug Klamotten mit. Man muss sich ja vorstellen, man braucht ja Wechselklamotten, Duschzeug, alles noch für die paar Tage. Und dann sind wir dann von Hildesheim, von dortige FDZ, Richtung, also alarmmäßig, Richtung Meppen gefahren. Bei strömenden Regen und Dunkelheit da angekommen. Und ja, da wurden wir dann empfangen genommen, da war natürlich eine riesige Chaosphase. Da war also erstmal gar nichts geregelt gewesen, aber das ist aber normal, weil so viele Feuerwehrbereitschaften und Rotkreuz-Einheiten und THW-Einheiten da waren, die mussten immer alle runtergebracht werden.
Da wurde ja allerhand zusammengezogen damals. Das war ja quasi nach so Übungsgeschichten, dass sich das Ganze da entzündet hat und auch ziemlich schwierig anzugehen war. Wie war denn da die Stimmung bei dir im Team?
Ja, wie gesagt, die sind ja hochmotiviert. Die waren ja eh schon einmal über Nacht, sollten sie ja wegbleiben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man sich darüber freut, das ist das falsche Wort dafür, aber es ist immer eine tolle Sache, wenn man sieht, das, was man erlernt hat und übt immer, dass man das auch umsetzen kann in der Praxis und dass man wirklich auch gebraucht wird und auch alarmiert wird. Das ist schon eine Motivationsspritze, die ist schon nicht ohne.
Wie hast du das erlebt, also, Hartwig?
Bei uns war das schon ein bisschen spezieller. Da wurden jetzt also nur noch einzelne Fachzüge alarmiert. In diesem Falle war es der erste Fachzug, was ich vorhin schon sagte. Das sind die Fahrzeuge, die viel Wasser drauf haben. Das war also für die sehr wichtig, also für die Bundeswehr sehr wichtig. So sind wir mit dem ersten Fachzug, mit Teilen aus dem Ostkreis, sind wir nach Meppen gefahren. Nachts um 12 sind wir losgefahren, morgens um 6 waren wir da und wir sollten erst nachmittags um 5 eigentlich einsatzbereit uns melden. Gut, der Fachzug ist nicht so groß gewesen, da sind wir also aufs Kasernengelände gefahren und wir haben uns in eine Panzerhalle niedergelassen. War richtig toll. Die war erstmal warm, das war schon mal schön. Und bis wir dann auf unseren ersten Einsatz, bis wir eingesetzt worden sind, das hat natürlich seine Zeit gedauert. Und wir sind dann, wenn es immer soweit war, sind wir um die Wette mit einem Hubschrauber gefahren. Also wir sind auf der Straße lang und der Hubschrauber hatte einen 5000 Liter Behälter drunter gehabt. Der wurde befüllt und ist dann losgeflogen. Und wir hatten aber auch den gleichen Einsatz. Wir sollten genau das Gleiche machen, nämlich auch Wasser auf dieses Moor rauflassen. Aber meistens haben wir verloren, weil der Hubschrauber eine Abkürzung kannte oder sowas. Ne?
Wie gemein ist das denn?
Also die Leute waren, man kann es sich nicht vorstellen, die waren bis in die Knochen motiviert. Wir haben so ein paar Organisierer dabei gehabt. Da sagt Mensch, ein bisschen Süßigkeiten wäre toll. Da kamen die mit großen Kartons wieder an. Und ich fragte auch, wo habt ihr die denn her? Ja, wir haben den Küchenboss gefragt. Und wir haben alles bekommen, was wir haben wollten. Also das muss ich sagen, die Verpflegung war einmalig, hundertprozentig. Die Spritversorgung einmalig, hundertprozentig. Das hat also für unsere Zwecke ganz hervorragend geklappt. Und deswegen sind sie alle sehr gerne damit bei gewesen. Und das hätte auch 4, 5, 6, 7, 8 Tage dauern können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen.
Also die Motivation war auf jeden Fall da, aber die Aufgabe war ja wahrscheinlich auch keine so ganz einfache. Was waren denn jetzt so aus feuerwehrtechnischer Sicht die Besonderheiten
die
dabei?
Die Problematik war, wir durften natürlich nicht ins Moor reingehen. Das heißt, wir mussten direkt vom Rand Wasser, jede Menge Wasser, so viel wie es irgendwie gibt, mussten wir auf das Moor sprühen. Weil in ungefähr 10 Meter Tiefe es immer noch gebrannt hat. Und das kriegt man ja eigentlich recht, recht schlecht aus. Dann sind wir mit Sprengmeistern durch die Gegend gefahren. Die haben uns gesagt, ihr könnt jetzt hier wieder so 2 bis 5 Meter reinlaufen. Bitte schön, bleibt auf dem Weg, macht da diese Brandbekämpfung und dann ist wieder gut. Also wir konnten wirklich nur vom Weiten löschen. Es war eine Materialschlacht, muss man ganz klar sagen. Da sind also Fahrzeuge gewesen, nicht von unserem Zug, sondern direkt von der Feuerwehr, von der Bundeswehrfeuerwehr. Die sind also bald, ja, ich sage mal, 36, 48 Stunden sind die gelaufen, ohne Unterbrechung. Ne?
Da sind ja nun sehr viele Einheiten wahrscheinlich zusammengekommen. Wie habt ihr das mit der Zusammenarbeit erlebt? Läuft das alles so reibungslos oder ist da doch schon mal das an der einen oder anderen Stelle auch hakt?
Also bei uns war es nur so gewesen, ich wurde eingewiesen von einer anderen Bereitschaft. Ganz kurz nur hier, die Lage haben wir, darauf musst du achten, das ist gefährlich hier. Und anschließend, zwei Tage später, habe ich dann die nächste Bereitschaft eingewiesen. Mehr gab es da nicht. Man war also unter sich, nicht weil man mit anderen nichts zu tun haben wollte. Es war einfach so, dass die Feuerwehren in dem großen Gelände so verteilt waren, dass da keine Möglichkeit war, dass man mit einem oder anderen sprechen kann. Also wo ich jetzt war in Meppen, war halt viel THW noch gewesen. Die um die Ecke standen da. Aber auch die, die waren nur zuständig fürs Koch gewesen. Für die Einheiten hat man auch keinen großen Kontakt zu gehabt.
Also gar nicht so die Überschneidung dabei. Wie lange wart ihr dann letztlich vor Ort?
Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz was dazu sagen mit der Zusammenarbeit. Also erst einmal ist da ein Oberstleutnant gewesen, der ganz schön viel zu sagen hatte dort. Und der kommt aus Herkendorf.
Ach.
Das ist ein Heimspiel. Und der suchte uns gleich, hat er dann meinen Namen gelesen und er kannte meinen Bruder, der auch bei der Bundeswehr war. Und er wollte mich erstmal kurz sprechen und so weiter und hat uns immer sofort in die Lage eingewiesen. Wir sind auch dann da so weit gewesen, wir durften zu jeder Lagebesprechung mit hin. Unser ehemaliger Bereitschaftsführer Jürgen Selle, der ist auch damit dabei gewesen. Also das war ganz hervorragend. Mit dem THW, da waren die Hamelner da. Die haben uns dann auch aufgesucht abends. Wir haben uns also gegenseitig besucht. Einfach richtig klasse, muss ich sagen. Unser Einsatz hat sich auf 48 Stunden. Ne? Ja, 48 Stunden waren wir dort.
Aber da war das Thema ja noch nicht erledigt. Wie verfolgt man das dann hinterher weiter, wenn man selbst wieder zu Hause ist? Ihr wisst dann ja, wie es vor Ort ausgesehen hat.
Ganz einfach. Wenn man da dann zu Hause ist, legt so die Füße hoch und schaut sich das im Fernsehen an und sagt man, guck mal, da war ich schon. Ja, guck mal, jetzt sind die da dran und so weiter. Also eine gewisse Genugtuung ist das schon. Man weiß, man ist da gewesen, das ist also schon unheimlich toll. Man konnte helfen, ja, aber jetzt sind noch andere Truppen dran und es sind viele Truppen noch da gewesen. Nochmal ganz am Rande, wir haben sogar ein Verbot gekriegt, als wir da hinkamen, Sirene und Blaulicht anzumachen. Weil das die Meppener verrückt gemacht hat. Und andauernd kamen Kreisbereitschaften und die sind mit Hurra durch Meppen gefahren. Da wird man verrückt.
Da wart ihr also mit vor Ort. Meppen ist jetzt aber nur ein Beispiel. Was waren denn so andere größere Einsätze, bei denen ihr mit den Kreisbereitschaften beteiligt wart?
Ja, wir waren noch viele Einsätze mit Hochwasser. Der wichtigste Einsatz, den wir hatten, war in Magdeburg. Da war es auch so wieder gewesen, die Kreisbereitschaft West mit Hartwig war schon, ich meine, Lüchow-Dannenberg wart ihr?
Genau.
War schon im Einsatz und bei uns immer so, wir lösen die dann ab. Dann hat man immer, man kennt sich, man fährt dann hin, löst Kräfte ab, alles gut. Ja, dann kam aber Hilferuf aus Magdeburg. Da war es ganz kurz davor, sie absaufen, die Stadt. Und dann mussten halt umliegende Landkreise, unter anderem auch von Land Niedersachsen, Feuerwehr hinfahren. Das waren wir dann. Wir wurden dann alarmiert, sofort nach 2 Stunden abrücken. Haben wir auch dann gemacht und hatten dann also wirklich Aufgaben gehabt. Wie Hartwig gerade schon sagte, die Elbe breit. Man kann sich gar nicht vorstellen, man hat das Ende nicht gesehen. Da waren Bäume im Wasser, wo die Wipfeln vorne rausguckten. Wir haben Sandsäcke hochgestapelt. Es war eine Riesenfläche und die drohte nur noch wirklich, diese Stadt Magdeburg überlaufen zu lassen. Und wir hatten eine Aufgabe gehabt, einen Tag, ich glaube, es war der Sonntag dann gewesen, das E-Werk zu retten. Und wenn das nicht gerettet worden wäre, dann hätte es da richtig, wie man sagt, da wäre das Licht ausgegangen in Magdeburg.
Das heißt konkret, wie seid ihr das dann angegangen?
Ja, wir fahren erstmal hin in den Bereitschaftsraum, dann geht der Bereitschaftsführer los zur Einheitsleitung. Da gibt es dann auf der Lagekarte die Einweisung und dann fahren wir dorthin und dann ist dann schon Kräfte vor Ort, entweder die wir ablösen, die wir unterstützen und dann die Kameraden, die uns halt dann bringen, Sandsäcke, andere Sachen, Big Bags, wo wir die dann alarmmäßig und mit vielen, vielen Menschen verlegen. Man kann sich ja vorstellen, unsere Bereitschaft, wie hatte ich schon gesagt, wir haben ja so 150 bis 170 Mann dabei, die sind natürlich dann dabei und legen dann wirklich kilometerweit Sandsäcke. Und wer das wirklich noch nie gesehen hat, wie es ist wirklich schon eine Aufgabe oder eine Herausforderung für uns alle, das abzuarbeiten. Vor allem, wenn man dann weiß, das Wasser kommt und das Wasser, kennen wir aus der Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, das sucht seinen Weg.
Ihr seid dann also quasi direkt im Einsatz. Kriegt man da eigentlich auch was von den Menschen vor Ort mit, die da leben? Habt ihr die auch getroffen? Also, dass man so direkt, wem helfe ich hier eigentlich?
Also Magdeburg war so gewesen, wir sind dann ja in der Nacht im Großeinsatz gewesen und nächsten Tag sind wir in den Ruheraum gefahren und wo wir dann standen, also mit unserer Bereitschaft waren wir auch ganz alleine da gewesen und haben dann ein bisschen trinken, ein bisschen schlafen, ein bisschen klönen mit den anderen. Kommen natürlich viele aus der Bevölkerung, die kommen her, machen den Kofferraum auf, stellen da 4 Kisten Wasser ein, der nächste kommt, der bringt Brötchen, der nächste, der bringt Kuchen, der andere hat Pizza gebracht und was ich was. Also richtig herzlich und dankbar waren die Leute gewesen gegenüber uns und haben uns also auch dafür ein bisschen wieder gegeben, ne, warum wir auch da sind.
Das war euer Einsatz. Ihr wart derweil in Lüchow-Dannenberg und die Ablösung kam dann ja nicht.
Nein, genau. Also ich erinnere mich an 2002, da war ich das erste Mal auch mit an der Elbe beim Hochwasser. Meine Eindrücke waren dort, wir sind durch Ortschaften gefahren, die evakuiert waren. Und das ist, da kriegst du Gänsehaut, wenn du das siehst. Das ist nichts mehr da. Die Sandsäcke stehen zwar vor den Türen, die haben alles notdürftig noch abgeriegelt und wasserdicht machen wollen, aber es ist niemand mehr da. Da fährst du durch, Polizei patrouilliert da so ein bisschen, ansonsten ist nichts mehr da. Da kriegst du schon Gänsehaut. Dann sind wir eingesetzt worden an einem Waldstück und Wald und Sommer und Wasser, kannst dir vorstellen, was das ist? Die Mücken haben uns aufgefressen. Das war das erste Mal, die haben uns wirklich aufgefressen. Als wir dann, der Kreisvermeister damals, Dieter Schulz, der Stellvertreter, der musste schon von hier aus Autan mitbringen. Das ist also so ein Mückenspray, also Antimückenspray. Der hat kistenweise dorthin geschickt. Aber die erste Generation der Mücken, die sind noch abgehauen. Aber die zweite Generation, die haben schon aufgefressen. Also sind wir wieder gestochen worden. In großen Turnhallen, es ist sehr warm gewesen, fast so wie heute. Dann kann man sich vorstellen, dass das also wirklich sehr unangenehm war. Aber es hat, ja, wie soll ich sagen, der Bereitschaft, der ganzen Kreisbereitschaft überhaupt keinen Abbruch getan. Die sind alle mit Feuereifer dabei gewesen, weil wir konnten Menschen helfen. Und als wir dort das erste Mal wieder abgerückt sind, standen überall Schilder mit "Wir danken den Helfern" und so weiter. Und das war toll. Wie Frank vorhin schon sagte, da halten Autos auf der Autobahn an. Wir mussten auch einen technischen Halt machen. Da stellen sie uns Wasserkisten hin. So, wir sind so dankbar, dass ihr da seid. Das ist beim zweiten Mal auch genauso gewesen. Da haben wir erfahren, da sind wir in einem Feuerwehrhaus. Also das ist damals Osten noch gewesen. Das Feuerwehrhaus, das hat auch so ausgesehen. Sind wir da eingekehrt und haben dort also uns zum Übernachten gelegt, zum Ausruhen hingelegt. Die Bevölkerung, die sind mit Bussen gekommen, Schaufel auf der Schulter und sind zu den Sandplätzen gegangen und haben dort die Sandsäcke mitbefüllt. Die gesagt haben, wir sind dankbar, dass ihr da seid, aber wir wollen uns ja auch schützen. Und das fand ich also unheimlich toll. Ein Schlüsselerlebnis noch, da sind wir in einer Kneipe gewesen. Und da ist auch ein Bürger reingekommen, soll ein Lehrer gewesen sein. Und er hat gleich eine Rede gehalten. Er ist ja so stolz, dass wir alle da sind und er gibt eine Lokalrunde aus. Jawohl, was alle haben was getrunken und als wir dann fertig waren, war der Ausgeber auch weg. Ne? Das heißt, es ist wieder auf uns hängen geblieben. Da ist der einfach abgehauen und wir standen da mit unserem Talent.
Ja, was macht man dann? Ja,
ein langes Gesicht, aber ist ja alles gut gegangen.
Das ist letztlich die Hauptsache. Das ist mit Sicherheit so eine Story, die man sich dann von solchen Einsätzen, die ja einen sehr ernsten Hintergrund haben, erzählen. Habt ihr noch so andere Geschichten aus euren Einsätzen, was da so alles passiert, wo man vorher denkt, kann eigentlich nicht sein?
Ja, vor allen Dingen, es ist ja, wenn wir eingesetzt werden, manchmal ist es im Fernsehen ja schon zu sehen. Oh Gott, da ist was los und so weiter, da müssen wir auch hin. Aber oftmals ist es so, du fährst dahin und du kriegst dann irgendwo eine Lage vorgesetzt, wo du überhaupt noch nicht weißt, was kommt auf dich zu. Das musst du natürlich erstmal, wir als Bereitschaftsführer müssen dann erstmal da die Lage sondieren, erstmal dahin fahren, erstmal erkunden. Ja? Und dann sieht man mal weiter, also das Elend zum Beispiel. Man muss dann auch die Leute darauf vorbereiten, pass mal auf, es könnte möglich sein, dass da irgendwo jemand ist, der also total aufgelöst ist und so weiter, bitte kümmert euch um ihn und so weiter.
Das ist der ernste Teil, lustige Geschichten, Ereignisse?
Ja.
Wollen wir wissen.
Klar. Oha. Frank, als stellvertretender Bereitschaftsführer, gerade im Amt angekommen, Hartwig zur Mühlen, auch genau das gleiche in Grün. Wir mussten nach Hildesheim zur Innersten fahren. Wir haben natürlich Alarm gekriegt, auch von der Ortswehr Großberkel, die ja auch mit dabei war. Wir haben wieder die Züge zusammengewürfelt und ein Kamerad aus Großberkel ist mitgefahren und hat nachmittags um 3 oder um 4 erst gemerkt, dass das ein Ernstfall war. Der hat die ganze Zeit ist damit abgegangen, dass das eine Übung war. Und da hat er natürlich die Lache auf seiner Seite gehabt. Ist ja eine klare Sache, ist tatsächlich so.
Dann zumindest hat man dann auch mal Spaß bei den Einsätzen, ja, auf jeden Fall.
Natürlich. Ja, was ja schön ist bei diesen Übungen, auch bei Einsfällen, ist ja die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten selber. Weil man muss sich ja vorstellen, da sind ja nur nicht alle von der Ortsfeuerwehr oder Nachbarortsfeuerwehr. Bei uns ist ja die Hälfte des Landkreises trifft sich da und die sehen sich ja auch nicht jeden Tag. Und da ist es natürlich so schön, wenn man den einen oder anderen sieht, manche sind dabei, die kennen sich schon Jahrzehnte, treffen sich dann wird gesprochen, wird geklönt, wird ausgetauscht. Und das ist auch so was Schönes, was so diese Bereitschaft auch lebt und fördert auch, dass man so sieht, jawohl, ist eine gute Sache, weiter so.
Ich sage immer, wenn wir tatsächlich eine Übung oder im Einsatz zusammen sind, je länger es dauert, umso mehr schweißt das zusammen. Und dann hast du wirklich eine klasse Gemeinschaft, wo du dich 150%ig drauf verlassen kannst. Auf jeden.
Wir haben ja auch hier einen riesen Vorteil, haben wir, das hast du ja selber schon gesagt. Wir haben eine spitzenmäßige Versorgungsgruppe. Wenn die natürlich auftaucht, die hat natürlich rund um die Uhr, wie gesagt, 24 Stunden gibt es da Essen, Trinken, alles, was man haben möchte. Außer natürlich kein Alkohol. Aber wenn es da gibt, vom Brötchen, vom Brot, vom Apfel, Banane, mal ein Mars, mal ein Snickers, mittags was Vernünftiges zu essen. Und wenn mal, so wie das hat jetzt auch in Saarstedt wieder, da kam ein Zug zurück, sagte du Frank, kurzer Eins nachts, wir haben noch Hunger. Dann geht man hin, fragt höflich nach, gar kein Problem. Da wurde ganz ruckzuck ein tolles Essen gezaubert, wo alle nachher auch zufrieden sind. Und wieder, da kann man auch nur, wie du es gerade schon sagtest, vor 10 Minuten, nur sagen, Hochachtung, die haben es richtig drauf, die Truppen. Richtig.
Also auch eine ganz wichtige Sache, dass das Ganze dann entsprechend funktioniert. Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, der eine hat es zwischendurch mal für eine Übung gehalten. Das heißt, ihr habt ja im Grunde alles Leute, Einsatzkräfte, die aus den Feuerwehren kommen, wo dann das entsprechende Grundwissen ja schon mal vorhanden ist. Aber ihr müsst natürlich auch solche Einsätze ja wahrscheinlich mal üben. Wie oft wird sowas gemacht?
Wir üben das. Es gibt Samstag zum Beispiel eine Kreisbereitschaftsübung vom Westen. Da sind wir jetzt gefordert. Und der Frank macht das genauso. Meistens ist es so, dass es einmal im Jahr ist, eine Eintagesübung und im nächsten Jahr eine Zweitagesübung. Und das ist wieder das, was schon einigermaßen zusammenschweißt. Man sitzt abends noch zusammen bei einer Flasche Bier und wenn keine Einsätze mehr sind, wenn das nicht so geplant ist, das ist schon eine riesengroße gute Sache. Und da sind auch ganz viele dabei, alte Hasen dabei, die das gerne mitmachen, aber auch schon junge. Gestern bin ich zum Beispiel angesprochen worden, bist du denn am Samstag auch dabei? Hat er mich gefragt, aus Großberkel, und ich sage, stell dir mal vor, ja. Ja, dann ist er weitergeradelt. Er freute sich und ist weitergefahren. Ne?
Das ist schön. Dann wird das bei dem Treffen mit Sicherheit auch eine gute Sache werden. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied, Einsätze, die man hier vor Ort mit den Ortswehren macht und diese größeren Einsätze bei Großlagen? Gibt es da so irgendwas, wo ihr sagt, das unterscheidet sich einfach vom Einsatzgeschehen her, wo man ja so ein bisschen Wissen, Erfahrung dann auch braucht für diese groß angelegten Geschichten?
Ja gut, Erfahrung, klar, die braucht man schon, aber grundsätzlich ist die Aufgabe in der Bereitschaft anders wie die Feuerwehr auf dem Dorfe oder kommunalen Feuerwehr. Da haben wir nun die Aufgabe viel Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen. Kreisbereitschaft ist es ja immer in großem Stil, kann man da nicht, überhaupt gar nicht vergleichen.
Kommen da alle Einsatzkräfte aus den normalen Wehren, ich nenne sie jetzt mal normale Wehren hier vor Ort, in Frage oder muss ich da bestimmte Voraussetzungen mitbringen, dass ich dann in euer Bereitschaftsteam reinkomme?
Naja, bestimmte Voraussetzungen wären schon da, allein mit dem Material, was da vorgehalten wird. Wenn die natürlich jetzt ein schönes großes Tanklöschfahrzeug haben, würde ich die zum Beispiel im ersten Zug mit aufnehmen, wenn es denn soweit erforderlich ist. Es gibt immer wieder mal Wehren, die sagen, das Kind, unser Fahrzeug ist zu alt, wir gehen erstmal raus, wir warten, bis das Neue da ist und dann muss man natürlich irgendwie für Ersatz sorgen. Ne? Also es können und es sollen auch nicht alle mitfahren, das ist auch ganz gut so, denn wir müssen ja tatsächlich den Brandschutz hier weiterhin aufrechterhalten, ne? Wenn wir denn unterwegs sind irgendwo.
Wie groß ist das Interesse da bei euch, in die Bereitschaften reinzukommen? Also könnt ihr im Grunde nicht alle nehmen, die wollen?
Wenn wir wollten, könnten wir bestimmt, naja, also mindestens die Hälfte noch mitnehmen von den Leuten, die wir jetzt haben. Also die Motivation ist riesengroß. Die haben doch die Lust. Na gut, Motivation natürlich auch. Die letzten Jahre sind wir auch rausgefahren zu Einsätzen. Das sieht man natürlich auch dann und möchte man gerne auch mitfahren. Ja, und auch die Aufgabe ist ja eine andere wie zu Hause. Man hat ja zu Hause meistens auch sehr viel mit Leitern zu tun. Wenn so ein Wohnungsbrand ist und sind noch Personen im Gebäude, ist ja ganz anders, wenn man irgendwo hinfährt und muss dann ein paar Sandsäcke füllen oder sie verladen oder sie verlegen. Ist ja schon ein ganz anderer Einsatz.
Also auch für die Einsatzkräfte dann ja wichtig, wenn ich die ganze Zeit übe, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, dann auch wirklich mal zum Einsatz zu kommen und helfen zu können. Tauscht ihr dann auch so einfach mal aus, damit alle mal zum Zug kommen? Oder wie lange bleibt so ein Team bestehen?
So ein Team bleibt eigentlich bestehen, solange, wie sie daran teilnehmen können, hört sich blöde an, solange sie genug Personal haben. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Bei kleineren Wehren jetzt. Ne? Da gibt es also welche, die müssen sich auch schon wehren, also andere Kameraden leihen aus anderen Wehren. Ist eigentlich nicht so sinnvoll, sage ich einfach mal so. Ne? Aber ansonsten, wie Frank auch schon richtig gesagt hat, man reißt sich einfach darum. Man möchte unbedingt damit bei sein. Ich möchte aber noch mal ganz kurz einflechten, ich bin ja schon ein bisschen älter, wenn ich jetzt schon so an 30 Jahre zurückdenke, an die Kreisbereitschaften, da konnte es möglich sein, dass also eine gesamte Kreisbereitschaft nur durch die Gegend gefahren ist. Von Erzen bis nach Bad Münder, dann wieder einen großen Bogen gefahren und dann wieder bis nach Hameln gefahren, da vielleicht noch ein bisschen was an Wasser gepülschert, so sage ich das immer, so ein bisschen gelöscht und dann war die Übung wieder zu Ende. Das ist natürlich schon seit langer, langer, langer Zeit, Gott sei Dank, zu Ende. Jetzt sind es wirklich Übungen, die tatsächlich dem heutigen Standard entsprechen, wo man auch so ein bisschen gefordert wird und das ist eine gute Sache, finde ich jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall.
Und was ist so für euch selber die Motivation, dass ihr diesen Posten ja auch übernommen habt?
Ganz einfach, mein Vater war schon in der, mein Opa schon, mein Vater, mein Bruder. Also hat sich das so ergeben. Dann bin ich irgendwann 77 in die Feuerwehr eingetreten und habe dann dort meinen Gang gemacht. Ich bin teilweise auch Ortsbaumeister, 12 Jahre gewesen in der Ortswehr Großperkel, und habe dann aber schon immer zum Landkreis geliebäugelt, weil ich habe da mein Ziel gesehen. Man ist also dort noch ein bisschen besser gefordert. Ich will nichts gegen die Gemeinde sagen, um Gottes Willen, aber Landkreis war für mich schon immer das Thema. Und genau wie der Frank auch, wir beide, wir leben für die Feuerwehr. Wir sind Feuerwehr, wir leben für die Feuerwehr. Und da geht eigentlich nichts drüber. Ich habe kein anderes Hobby. Meine Familie findet das, na gut, sie kennt es gar nicht anders, aber es gibt nichts anderes. Und das ist eine ganz tolle Sache, finde ich jedenfalls. Und ich möchte auch, leider muss ich jetzt demnächst die Segel streichen, weil altersbedingt das ist, sehe ich das mit einem Lachen, mit einem weinenden Auge. Ich bin dann 50 Jahre aktiv gewesen und dann ist die ganze Sache so langsam für mich erledigt. Ne? Aber wie gesagt, ich bin immer unheimlich gerne dabei gewesen. Ich bin gerne hilfsbereit gewesen. Ich habe gerne Leuten geholfen, ohne irgendwie auf irgendwas zu achten, auf mich selbst zu achten, sondern denen muss geholfen werden. Und so ist mein Motto auch gewesen. Und das gebe ich auch gerne so weiter. Und ich glaube, wir beide haben den Draht zu unseren jüngeren Kameraden, die mitzureißen. Das geht, das ist also kein Problem. Und dann, wir müssen es vormachen, wir müssen es selber genauso können. Also machen die es genauso, so sehe ich es.
Altersgrenze jetzt für eine Kreisbereitschaft oder grundsätzlich?
Grundsätzlich. Ich bin jetzt 65, ich werde nächstes Jahr im März 66. Dann ist auch meine Amtszeit als stellvertretender Brandabschlussleiter und Bereitschaftsführer beendet. Und dann könnte ich noch ein Jahr in der Ortswehr mein Unwesen treiben, in der dritten Reihe. Und ja, dann ab 67 ist dann Schluss.
Was machst du dann mit deiner ganzen Zeit? Da wird ja einiges an Zeit draufgehen.
Werde ich auch schon gefragt. Mir wird einiges fehlen, ganz, ganz, ganz ehrlich. Aber ich denke mal, es wird sich irgendetwas ergeben.
Vielleicht hören wir dann auch wieder davon. Bei dir, Frank, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis die Altersgrenze erreicht ist. Tippe ich jetzt mal.
Ja, so wenig dauert es bei mir noch. Ne? Ich bin noch etwas jünger als Hartwig. Also ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Hobby ist Feuerwehr auch immer schon. Und ich bin damals 83 in der Feuerwehr eingetreten, Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr in Giosen. Ja, und dann hängen geblieben. Ne? Das war dann immer so ein Selbstläufer gewesen. Man war dabei, die Freunde waren dabei gewesen. Man hat mehrere neue Leute kennengelernt. Freunde auch gerade jetzt in der Bereitschaft, wie wir heute schon zweimal erzählt haben, wie man da also kennengelernt hat, die man vorher gar nicht kannte. Freundschaften sind da gewachsen. Man hat heute auch noch mit Leuten zu tun, die gar kein Zugführer mehr ist. Man telefoniert miteinander, man spricht miteinander. Und das ist so das, was einfach eine super Sache ist. Ne? Man wird nicht vergessen, die werden nicht vergessen, wir werden nicht vergessen und das Rad dreht sich weiter und genau. Wie gesagt, das ist eine hochmotivierte Sache ist das für uns. Ja.
Also das bleibt auf jeden Fall und die Feuerwehrfamilie wird ja auch unabhängig von der Altersgrenze erhalten bleiben, ja, schätze ich mal. Mit Blick jetzt auf eure aktuelle Aufgabe in der Feuerwehr, die Kreisbereitschaften. Seid ihr hier gut aufgestellt? Habt ihr irgendwelche Wünsche, Ideen? Gibt es Projekte, was da im Moment so aktuell ansteht?
Also wir als Kreisbereitschaft hier im Landkreis Hameln-Pyrmont sind gut aufgestellt. Wir können ja Vergleiche ziehen nach Hannover, nach Hildesheim, wie auch immer. Dort sieht es bei weitem nicht so aus, sind nicht so modern ausgerüstet, so wie wir das sind. Und also ich sehe also auch für die Zukunft, ist überhaupt kein Problem. Da bin ich überhaupt nicht ängstlich. Das wird auch so weiterlaufen. Wir haben gute Leute, wir haben gut ausgebildete Leute, junge Leute, die das sehr gerne weitermachen.
Frank, wie siehst du es?
Genau so. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, kurz bevor wir hergefahren sind. Wir sind noch in einer glücklichen Lage. Also wir kennen ja nicht von wegen kein Personal. Wir könnten also noch mehr aufnehmen, wie vorhin schon mal gesagt. Wir haben richtig gutes Personal, was gerne kommt. Und ich glaube, ich hoffe auch, es bleibt weiter in den nächsten Jahren so, dass die Leute zustande halten.
Dann, ich glaube, unter der Leitung wird es auch vielen wirklich richtig Spaß machen. Ich sage herzlichen Dank an euch weiterhin. Immer gutes Gelingen und dass alle immer heile von den Einsätzen zurückkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Das war sehr schön. Auch, ja. Vielen Dank.
Die Bereitschaften der Kreisfeuerwehr, das waren Frank Melde für die Bereitschaft Ost und Hartwig zur Mühlen von der Bereitschaft West. Danke auch fürs Interesse und allen miteinander. Schönen Tag noch und gerne bis zum nächsten Mal.